Ich lese uns jetzt den Predigttext. Das ist ein bekannter Text und er steht im Lukas Kapitel 10. Bibelkenner wissen jetzt schon, was es ist. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und obwohl die Geschichte bekannt ist, hört gut zu und lest mit. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Bitte, Heinz.
Spannend, am Siechhaus. Habe ich mir so gedacht, als ich die Adresse las. Gell? Es hat ja auch seinen Grund, warum es am Siechhaus heißt. Dann habe ich gedacht auch, es ist eine gute Analogie für die Gemeinde Jesu im Siechhaus. Im Siechhaus dieser Welt. So wie die Welt eben ist. Die ist, wie sie ist, die Welt. Und ich habe mal vor vielen, vielen Jahren habe ich mal die Chance gehabt, mit jemandem in den Keller auszuräumen. Und der war Managementberater gewesen. Und der sagte mir, er war schon in vielen, vielen Ländern dieser Welt. Und dann habe ich nur gefragt, weil der Keller, der gehörte eigentlich seiner Mutter. Das war wirklich eine Jesusfrau. Also ich mache in letzter Zeit oft den Unterschied zwischen Christen und Jesusmenschen. Weil darum geht es auch. Jesus kam nicht, um Christen zu machen, sondern dass wir Jesusmenschen sind, mitten im Siechhaus dieser Welt. Dass Christus in uns Raum gewinnt und es in die Welt hineingetragen wird. Die Welt, die so ist, wie sie ist und die nicht besser wird, diese Welt, sondern das Wort Gottes sagt nicht davon, dass die Welt besser wird. Ich muss auch nicht dafür beten, dass die Welt besser wird, sondern es geht darum, dass mein Herz mehr erfüllt wird mit dem Geist Gottes, dass es reingetragen wird, dieses heilende Wesen von Christus als ein heilendes Wort in diese Welt, die echt im Siechtum dahin sieht. Und ich war da in dem Keller mit dem Mann und ich habe ihn dann gefragt, was er denn so glaubt. Dann hat er gesagt: Nichts. Meinte, ich war schon überall auf der Welt und ich habe dies und das und jenes kennengelernt. Hinduismus, Buddhismus, Islam und alles Mögliche, Atheismus, Stalinismus und alle die Ismusse, die es halt so gibt. Ne? Und er sagte, und dann plötzlich schaut er mich an, aber wenn ich was glauben wollte, dann würde ich zu euch kommen. Weil er sagt, ihr seid Menschen, die wenigstens versuchen, das zu glauben und zu tun, was in eurem dicken schwarzen Buch drin steht. Und das fand ich spannend, das geht mit mir mit. Und dann hat er mal so erzählt, dass er eingeladen wurde, mal in Nordrhein-Westfalen in so einer großen Bewegung auch von verschiedensten Gemeinden. Der Gedanke war grundsätzlich, wie bekommen wir wieder Menschen in unsere Gemeindehäuser rein? Und dann sagte er zu mir, dann habe ich den Leuten allen gesagt, diesen Pfarrern und Pastoren, die dabei waren, ihr müsst nur glauben und tun, was in eurem dicken schwarzen Buch drin steht. Und dann hat er mir noch, vergesse ich nie mehr, so salopp auf den Arm geklopft und sagt, das wollten die gar nicht. Die wollten lieber ein paar Methoden haben, dann habe ich sie ihnen verkauft. Vergesse ich nie mehr. Und der Gedanke hier beim barmherzigen Samariter, es ist spannend, wenn man Jesus zuhört. Jesus lässt oft Menschen mit Fragen zurück. Das war natürlich auch das jüdische Denken so gewesen. Das ist immer mit Fragen letztendlich. Fragen und wieder Fragen, Fragen und wieder Fragen. Und dann letztendlich, wenn man Fragen stellt und miteinander unterwegs ist, dann kommt man ab und an mal direkt zu einer Antwort. Und das ist das Wesen. Auch die Bibel, die lässt uns manchmal mit Fragen zurück. Das Leben lässt uns manchmal mit Fragen zurück. Weil wir feststellen, es gibt nicht auf alles die Antwort. Aber wir haben schon genug zu tun mit den Antworten, die wir bekommen aus der Schrift. Und bei Jesus geht es sehr oft ums Hören und ums Sehen. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Und es kommt hier, dieses Lukas 10 Stelle, kommt aus dem Gedanken heraus, der Vorgängertext ist dieses Vorrecht, ein Jünger Jesu zu sein. Und Jesus sagt dann dieses Wort und sagt zu seinen Jüngern, ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen. Wünschten zu sehen, was ihr seht. Und haben es nicht gesehen. Und er geht auch auf den Herodes ein. Und er geht auch auf die Propheten ein, Israels. Und er geht sogar auf die Engel ein. Weil später im Petrusbrief mal stehen wird, dass sogar die Engel sind neugierig, hineinzusehen und herauszufinden, um was geht's da eigentlich? Und sie haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört. Und sie haben es nicht gehört. Manche einfach nur deswegen eben, weil sie in der Zeit lebten, in der sie lebten und das verkündigten, was sie zu verkündigen haben. Und manche konnten es nicht hören, weil sie nicht hören konnten. Wir haben ja auch das Lied vorhin gesungen, wir beten dich an in Wahrheit und im Geist. Also das ist deutlich, dieses Wort sagt, ich kann Christus nur anbeten, wenn ich vom Geist Gottes von Neuem geboren bin und in seiner Wahrheit lebe. Nur dann geht es. Und wenn es nicht so ist, dann kann ich ihn auch nicht anbeten. Und ein anbetendes Leben offensichtlich, deswegen heißt es auch hier Siechhaus, weil hier Menschen waren, die solchen Häuser aufgebaut haben. Und es waren Menschen gewesen, das oft wirklich Jesus-Menschen waren, die sich gekümmert haben um die Menschen, die in so einer Stadt lebten und sich keine mehr drum kümmerte, kein König, niemand hat sich mehr drum gekümmert, Aber Menschen oft, die tatsächlich bewegt waren von diesem Geist des ewigen Gottes, der sich kümmert um seine Menschen in dieser Welt. Das ist ja eine tiefe Aussage, Johannes 3, Vers 16. So ein schöner Vers, den du gewählt hast. Wichtiger Vers, elementar. Denn also hat Gott die Welt geliebt, nicht gehasst. Geliebt. Dass er seinen einzig geborenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ewiges Leben haben, nicht bekommen und sich auch nicht erarbeiten müssen, sondern haben. Mitten da drin, in diesem Siechhaus dieser Welt. Und das hat diese Menschen damals bewegt. Wir haben ja dieses ewige Leben. Und deswegen können wir auch in die Seuche dieser Welt hineingehen. Und manche dieser Menschen wurden sogar krank von den Seuchen dieser Welt und sind auch nur mit hinweggerafft worden. Aber die haben sich reingegeben, weil sie wussten, ich habe schon das ewige Leben. Und es sind so viele Menschen in der im Siechtum in ihrem Leben, die haben es eben nicht. Die kennen diesen Gott nicht, der das Leben ist. Die fühlen sich verflucht vom Leben, vom Zorn Gottes verfolgt. Die verstehen gar nicht, dass Christus kam, damit auf ihn der Zorn lag. Die verstehen gar nicht, die Menschen, was das bedeutet, wie wunderbar das ist, dass ich frei sein darf vom Zorn. Weil Jesus mal sagt, Wer meinen Worten nicht glaubt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Nicht, dass Gott zornig wäre mit diesen Menschen, sondern einfach mit der Art und Weise, wie das alles gelebt wird. Und der Mensch diese Liebe des ewigen Gottes nicht annimmt. Und es fand ich auch schön, dieses Lied von Albert Frey, für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns gern. Das sind tiefe Lieder, die wir singen, gell? Für ihn, für seine Ehre. Nur für seine Ehre. Und darum geht es auch in diesem Text. Wir machen es manchmal so fest an, wenn wir diesen Text lesen aus dem barmherzigen Samariter, dann machen wir das oft so fest an diesen Leviten und den Leuten, die aus dem Tempel kommen und dort gedient haben und einfach vorbeigegangen sind. Der Gedanke war, mit dem Jesus einsteigt. Dieser Mann fragt ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist der Grundgedanke. Und der Jesus sagt zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Und dann das ganz Entscheidende, wie liest du? Nicht, was liest du, weil ich weiß, was du liest. Die Frage ist, wie liest du? Wie? Und das ist wichtig für unsere heutige Zeit, ihr Lieben. Wir geben uns viel Mühe, dass das Evangelium irgendwie angepasst wird an diese Welt. Und wir haben eine extreme Pluralität mittlerweile in der Christenheit. Und ich sage das nicht vom grünen Tisch weg. Wir durften viel unterwegs sein, meine Frau und ich, auch in Indien. Wir wissen, was es bedeutet, wenn man Menschen trifft, denen das alles kostet, alles, wenn man der Wahrheit des Wortes Gottes glaubt. Alles. Und alles bedeutet alles. Wenn man das Simplen, Wahrheit des Wortes Gottes glaubt. Einfach nur glaubt, was dort steht. Und sagt Jesus, setz das in meinem Leben um, damit wirklich dein Reich deutlich wird in dieser Welt. Wie ich weiß auch, was es bedeutet, wenn ich in verschiedene Länder hineinkomme. Vor kurzem durfte ich noch mit nach Uganda auch. Das ist sehr spannend zu sehen, was es bedeutet. Und dazu stehe ich auch zu dieser Aussage, wie krank Gemeinden sind in der weltweit, wenn sie beeinflusst sind von der westlichen Theologie. Abhängig vom Geld vom Westen und abhängig von der westlichen Theologie. Das ist spannend. Und weil es spannend ist zu sehen für mich, Menschen zu sehen, die damit nie Kontakt hatten, aber nur mit dem Wort Gottes Kontakt hatten und das Glauben, was da drin steht. Und darum geht es, Jesus. Warum? Weil es hier um einen Samariter geht. Und dieser Mann fragt, wir können jetzt alle um diesen Menschen uns drehen, der da auf der Straße liegt und halbtot dort liegt. Aber es geht hier letztendlich um diesen Punkt des Samariters. Samariter war der Nächste. Und für diesen Juden, der mit Jesus sprach, der gelehrt war im Gesetz und nicht nur im Gesetz gelehrt war, sondern er war so ein Gelehrter des Gesetzes, dass er mit einer Nadel durch die Schriftrollen hätte stechen können. So gelehrt waren die. Und er konnte sagen, durch welche Schriftzeichen die Nadel ging. Das war schon ein Cleverle, würde der Schwabe sagen. Und jetzt steht er vor Jesus. Und Jesus stellt ihm eben diese Frage, weil es geht hier nämlich um diesen Samariter. Jesus nimmt diesen Samariter, und der Samariter war für diesen frommen Juden, der war der Inbegriff von Mischvolk, der Inbegriff von Unrein. Die Samariter, die haben die an Pentateuch geglaubt, oder bis heute glauben sie an Pentateuch. Die haben auf einen anderen Berg angebetet als die Juden auf dem Berg Gerizim. Sie waren eigentlich, so sahen die Juden das, das waren eigentlich Synkretisten, also das war eine Vermischung gewesen von den Samaritern. Und sie hatten auch noch den falschen heiligen Ort zur Anbetung. Und wenn man das alles zusammen komprimiert, fragt Jesus ihm, welche von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihn geübt hat. Und da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Und wenn du nämlich richtig lesen würdest, würdest du wissen, darum geht es nämlich dem lebendigen Gott. Und wenn du richtig lesen würdest, nicht deine Bücher um das Buch Gottes herum, sondern das Buch Gottes. Das Buch Gottes, das Wort Gottes. Wenn du es richtig lesen würdest, dann wüsstest du, um was es geht. Weil der Herr, dein Gott, dir gesagt hat im Propheten Hosea, hat der Herr, dein Gott, dir gesagt, um was es geht. Und da steht in Kapitel 4, Vers 1, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Und der Einzige, der einen Rechtsstreit führen durfte, das wäre der Herr. Weil er ist der Einzige, der recht ist. Und ist der Einzige, der wahr ist. Und deswegen darf er diesen Rechtsstreit führen. Die Menschen streiten gerne mit Gott. Mittlerweile auch die westliche Christenheit streitet gerne mit Gott. Was ist jetzt richtig? Was ist noch zeitgemäß, Gott? Ist es überhaupt noch richtig? Kann man das alles noch so sehen und hören? Und Gott sagt, ich habe einen Rechtsstreit mit euch. Weil es keine Wahrheit und keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Deswegen habe ich einen Rechtsstreit mit euch, ihr Israeliten. Dieses Wort, weil es keine Liebe gibt, bedeutet Liebe, die aus dieser Frömmigkeit entsteht. Frömmigkeit bedeutet ein Herz, das Gott von Nutzen ist. Wenn ich wissen will, was für ein Herz die Bibel meint, dann muss ich das Leben von Jesus anschauen. Und wenn ich wissen will, wie ich so ein Herz bekommen kann, dann ist es wichtig, dass das Wahrheit wird, was wir sangen. Ich bete dich an in Wahrheit und im Geist. Dass der Geist Gottes in mein Leben kommt. Und der Geist Gottes mich in alle Wahrheit führt. Ich fand es schön, diese Lieder, die sind ja so tief, wenn wir sie ja betrachten, von Albert Frey wenigstens. Und alle anderen natürlich auch. Aber da geht es dann für den König und für sein Schwert, das den Feind des Fürchten lehrt und das uns gute Grenzen gibt. Was meint er damit, der Albert Freie? Er meint die Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, dass das Wort Gottes schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und dass es durchdringt und scheidet und trennt. Und das ist ein Herz, von dem die Bibel sagt, das ist ein frommes Herz. Das beeinflusst ist von dem Wort Gottes, von dem, der das Wort Gottes ist. Und es wird nur beeinflusst, wenn der, der das lebendige Wort Gottes ist, der die Tora ist, Christus selbst, wenn er tatsächlich unsere Herzen durch den Geist Gottes führen darf. Deswegen wird Jesus auch zum Nikodemus sagen, diesem großen Gelehrten des Volkes Israels: Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Das ist interessant. Er sagt nicht eingehen, sondern sehen. Du hast keinen Blick für das Reich Gottes. Du hast nur einen Blick für dich. Du hast nur einen Blick für das Reich Israels. Du hast nur einen Blick für deine Welt, Nikodemus. Du hast keinen Blick für das Reich Gottes. Und das ist letztendlich, was auch der Herr sagt dann im Hosea zum Volk. Ihr habt keine Gotteserkenntnis. Das bedeutet, ihr habt kein Gottesbewusstsein. Ihr wisst viel über Gott. Und diese Pharisäer, der mit Jesus sprach, und Pharisäer, die kommen in unserem Sprachgebrauch oft sehr negativ rüber. So negativ sah sie Jesus gar nicht. Es waren viele aufrichtige Menschen dabei, die das Aufrichtige tun wollten. Und offensichtlich dieser Mann, der hat auch irgendwie, hat er das Aufrichtige gesucht, weil er merkte, ich komme an die Grenzen. Und ich will aber gerne ins Reich Gottes. Ich kämpfe fürs Reich Gottes, aber ich weiß nicht, ob ich reinkomme. Und ich wollte gerne rein. Und deswegen gehe ich zu Jesus und frage ihn. Und in Kapitel 6 in dem Buch Hosea wird Gott, der Herr, sagen: Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Wieder an Gottes Erkenntnis, an Gottes Bewusstsein habe ich mehr gefallen als an Brandopfern, an allen Opfern, die der Mensch jemals geben könnte. Apostel Paulus wird es abrunden, wenn er sagt, und wenn ich alles geben würde, mein ganzes Geld, und er sagt, sogar meinen Leib als ein Opfer. Offensichtlich wusste er von Menschen, die bereit waren, das zu tun. Und diese Menschen dann die Frage stellen würden: Was soll ich denn noch tun jetzt? Aber ich hätte die Liebe nicht. Und hier geht es nicht einfach um irgendeine Liebe. Hier geht es um diese selbstaufopfernde, allesgebende und nichts fordernde Liebe des ewigen Gottes. Und die nirgendswo deutlicher und deutlich wird als am Kreuz von Golgatha. Ich fordere nichts, ich gebe dir alles. Ich gebe dir das Leben, weil ich will, dass du lebst. Und mit dem musste sich dieser Mann, der bei Jesus stand, auseinandersetzen. Es ging nicht einfach nur darum, um Barmherzigkeit zu üben. Es geht darum, um diese Barmherzigkeit, die aus dieser tiefen Bundesbeziehung mit dem ewigen Gott entsteht. Letztendlich das Wirken des ewigen Gottes zulässt auch in seinem Leben. Und es hat mich bewegt, als ich darüber las, weil wir können ja auch verschieden lesen, und so hat, wir lesen alle das Gleiche, aber interessanterweise haben wir oft völlig verschiedene Erkenntnisse. Und deswegen ist die Frage, wie liest du? Wir, weiß nicht, wer der Bundesliga folgt, aber je nachdem, welcher Fan ich bin, von welchem Club, ne, da war das Handspiel ein klares Handspiel und da war das Handspiel kein Handspiel. Ja, ganz einfach. Ich weiß noch, vor Jahren, da war Robert Koch, glaube ich, der war im Tor gewesen von einem Bundesliga-Club, und der hat, da ging es um Abstieg, und er hat eine Woche vorher hat er noch ein Interview gegeben, das war vor vielen, vielen Jahren, ein Interview gegeben um die Aufrichtigkeit im Sport. Und es war ihm ganz wichtig, aufrichtig im Sport zu sein. Und eine Woche später, interessant, wie das Leben manchmal so ist, ne? war das entscheidende Spiel für seinen Club. Und der Ball, der war tatsächlich über der Linie, ne? Aber da gab es noch keine Torlinientechnik, gar nichts. Man konnte es aber sehen, da richtig am Fernseher, aber der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Und der fischt den Ball hinter der Linie wieder raus. Und dann war natürlich die das Tor geschossen haben, die haben gejubelt, ne? Und die anderen, nö, das war nichts, ne? Und dann ging der Schiedsrichter auf den Robert Koch und fragte ihn, war das jetzt ein Tor, ja oder nein? Und sagte, nee, war keins. Eine Woche später ist er angesprochen worden darauf wieder, ne, von einem Reporter. Und dann sagte er, wissen Sie, wenn es um so viel Geld geht, ne, dann möchte ich Sie mal sehen, so ungefähr, zitatmäßig. Also plötzlich wird es meine Wahrheit, es verschwimmt dann schon ein bisschen, ne? Je nachdem, wie ich die Bibel lese auch. Die Brille der Tradition, das war für den Pharisäer. Er hat auch viel mit der Tradition gelesen, weil er die Bücher, die um die Bibel herum geschrieben wurde, also um seine hebräische Bibel, die hat er auch schon alle, die ganzen Überlieferungen, diese ganzen kulturellen und traditionellen Texte, die waren für ihn ganz, ganz wichtig und die haben sein ganzes Denken auch beeinflusst. Mit anderen Worten, er kam eigentlich gar nicht mehr zum Eigentlichen. Und um das geht Jesus. Wenn wir so wollen, dem Vater im Himmel geht es durch Jesus darum, wieder zum Eigentlichen zu kommen. Zum Eigentlichen. Er hat es entweder durch die Brille der Tradition gesehen, Jahrhunderte alte Verhaltensregeln. Ist auch interessant, das ist ganz praktisch, wenn wir heute sagen, Sonntag ist der Feiertag. Ne? Ist interessant, wo kommt der her, der Sonntag? Das ist natürlich schön, dass wir den feiern können, ne? Aber der kommt vom Kaiser Konstantin. Er hat diesen Tag eingesetzt. Also das ist toll, dass wir den haben und toll, uns zu treffen, weil die Gemeinde hat sich auch am ersten Tag der Woche getroffen. So lesen wir es im Korintherbrief. Und haben auch das Opfer miteinander gesammelt. Ne? Die Gemeinde hat sich, die Urgemeinde, meistens haben sich jeden Tag getroffen. Und das hilft mir manchmal, ihr Lieben, darüber nachzudenken, lese ich die Bibel eventuell auch mit der Brille meiner Tradition, meiner Überlieferung. Lese ich die Bibel manchmal mit den Gedanken, wie es auch für den Pharisäer war, der gesellschaftlichen Relevanz. Weil für ihn war wichtig, was es für die jüdische Gesellschaft. Darum geht es für ihn. Es geht nicht allgemein, es geht für ihn um die jüdische Gesellschaft. Und es wird herausgelesen, was relevant ist für uns. Und Jesus geht weiter. Er sagt, wie liest du? Und als es an den Punkt kam dann, der, welcher die Barmherzigkeit an ihn geübt hat, sagt Jesus, geh hin und handle ebenso. Und der Mann hat es verstanden. Dann geh doch hin und handle ebenso an den Samaritern. Wenn dir das Wort Gottes wichtig ist. Manche lesen es mit Angst, das Wort Gottes. Manche lesen es mit meiner Brille. Manche lesen es konfessionell. Meine Konfession. Manche lesen es intellektuell. Ja, das muss man so verstehen und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man genau das alles so weiß, dann kann man es auch wirklich verstehen. Das ist das Problem tatsächlich in der westlichen Welt. Vor kurzem saß ich mit jungen Erwachsenen zusammen und da ging es natürlich um die Frage, die heute alle beschäftigt, ne? Gender und LGBTQ-Bewegung in dieser Welt. Ist es nicht richtig? Und wenn Gott doch will, dass wir uns alle lieben und man sich richtig liebt, es reicht doch dann, wenn man sich richtig liebt. dann wäre die Frage, was ist denn richtige Liebe, biblisch gesehen? Und ich fand dann auch heraus, in dem Kreis, in dem ich saß, merkt man, wir müssen erstmal wieder definieren, was ist eigentlich biblisch gesehen wirklich ein Christ? Biblisch gesehen. Nicht mit meiner Tradition gesehen, sondern biblisch gesehen. Was ist ein Christ? Und es war sehr interessant. Und dann ging es natürlich um die Schöpfung und das kann man auch nicht glauben, das muss man auch nicht glauben. Und hin und her, also intellektuell, traditionell. Vor kurzem gab es diesen Feiertag Maria Himmelfahrt und für manche Leute, die würden gar nicht drauf kommen, dass das gar nicht in der Bibel steht. Ja, ist so. Ich weiß, ich bin getauft, konfirmiert, später sind wir glaubensgetauft worden, aber in dem allen, wir haben viel Arbeit gemacht mit Konfirmanden und das würden vielen Menschen gar nicht einfallen, dass das gar nicht in der Bibel steht. Das steht so drin, offensichtlich. Oder. Kulturell. Und das war eine Herausforderung für die Mission. Und das merkt man jetzt weltweit, es ist oft eigentlich Kultur mit transformiert worden und transportiert worden, statt einfach nur das Evangelium. Emotionell, meine Gefühle. Wo bleiben meine Gefühle dabei? Und das sind bestimmt alles richtige Fragen auch, aber ich fand eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer wichtig und tief. Er sagte, wir dürfen nicht Gott praktisch in unsere Kultur transportieren, sondern wir müssen feststellen, dass das Wort Gottes uns in Gottes Kultur transportieren möchte. Und ich glaube, das ist eine tiefe Aussage. Und das sagt Jesus hier letztendlich auch in dem. Es geht nicht darum, um deine Kultur. Es geht darum, um die Kultur des Reiches Gottes. Um die geht's. Und du merkst, Mann des Volkes Gottes, wenn wir beide miteinander darüber sprechen und ich frage, wie liest du? Dann wirst du feststellen, ich lese mit meiner Kultur. Und das ist erstmal nichts Schlimmes. Weil du darfst das erleben, was das Wort Gottes sagt in Psalm 119. Und das finde ich ja so wunderbar, dass uns das Wort Gottes das sagt. In Vers 17 und 18, gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und deine Worte befolge. Deine Worte. Wie denn? Öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Öffne mir die Augen. In Psalm 119 ab Vers 33, lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisungen. Das brauche ich, Herr. Du musst mich lehren. Nicht ich muss Gott lehren. Nicht Gott sitzt auf der Anklagebank. Ich benötige, dass du mich lehrst. Den Weg deiner Anweisungen, wozu, dass ich ihn einhalte bis ans Ende, das ist für mich oft echt mittlerweile ein wichtiges Gebet geworden. Der König David wird im Psalm 139 zum Schluss beten und sagen, Herr, prüfe mein Herz und sieh, wie ich es wirklich meine, weil ich weiß es selbst oft nicht. Und führe mich auf ewigen Wegen. Er sagt, Herr, du bist der Einzige, der mich wirklich auf ewigen Wegen, guten Wegen, heilsamen Wegen führen kann. Er hat es selber festgestellt, wie das ist, wenn man seinen eigenen Wegen folgt, mit dem Ehebruch und. Er wird nie sagen, Ehebruch war richtig. Das würde er nie sagen. Nee, er hat nur festgestellt, zu was ich alles fähig bin, wenn ich meine eigene Brille aufsetze im Leben und meine eigenen Gesetze mache und wohin das führt. Gib mir Verständnis, sagt der Psalm 119, so will ich dein Gesetz bewahren, Herr. Ich will es ja gern, aber ich brauche dein Verständnis. Ich möchte ja lernen, dich anzubeten in Wahrheit und im Geist. Und dein Wort ist die Wahrheit. Und nur dein Geist kann mir deine Wahrheit aufschließen, Herr. Nur dein Geist, in dem zu leben. So will ich dein Gesetz bewahren. Die Tora bedeutet dieses Wort. Das heißt, diese gute, heilsame Unterweisung. Und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandern auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Ich habe Lust daran, aber, sagt der Psalmist, ich benötige was. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen. Weil mein Herz ist zu was anderem geneigt oft. So empfinde ich auch manchmal mein Herz. Ich möchte gerne über das Wort Gottes reden, aber ich darf auch ehrlich sein und sagen, es ist nicht immer geneigt, das Wort Gottes auch zu tun. Und es ist nicht immer geneigt, mein Herz in der Wahrheit Gottes zu leben. Und so helfen mir diese Gebete. Um das geht's, Herr, dass du mein Herz zu dir neigst. Ohne dich kann ich das nicht. Und da kommen wir zurück zu diesem Leben eben, Jesus Menschen, am Schluss zum Anfang zurück. Menschen, die feststellen, und das wäre die Antwort für den Pharisäer gewesen, ich kann ohne dich, Gott Israels, verstehe ich das Wort, das du zu Israel gesprochen hast, gar nicht. Deswegen habe ich meine ganzen Worte drumherum geschrieben. Ich habe meine Auslegungen drüber geschrieben, über dieses Wort. Ich habe meine Traditionen drüber geschrieben, über dieses Wort. Und ich verstehe eigentlich dieses Wort nur noch aus meiner Brille der Tradition und Kultur. So war es, als dieser Mann vor Jesus stand. Aber wenn ich vor Jesus stehe und in Jesus vor dieser Welt stehe, dann darf ich das Wort Gottes aus der Perspektive Gottes verstehen. Und es wird dann so sein, wie es Bonhoeffer auch mal sagte, wir dürfen das Wort Gottes nicht immer nur für uns lesen. Also mit anderen Worten, dass wir immer wieder Bestätigungen auch für unseren Lebensweg, wie wir denken, wie wir meinen, finden, sondern wir müssen auch lernen, es gegen uns zu lesen. Herr, prüfe mich. Und sieh, wie ich es wirklich meine. Auch das zu lernen, gegen uns zu lesen. Und das kommt natürlich in unserer Gesellschaft bei uns. Boah, aber wir müssen doch immer ermutigend sein. Vielleicht sind wir deswegen manches Mal in der westlichen Welt so entmutigt, auch in der Gemeinde Jesu, weil wir das Wort immer nur zur Ermutigung für unseren Weg suchen. Aber gar nicht seinen Weg mehr sehen, den Weg des Lebens. Deswegen würde Apostel Paulus schreiben, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Die Kraft von Gottesfurcht verleugnen sie. Und er würde in Timotheus raten und sagen, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, Timotheus, und was dir zur Gewissheit geworden ist, dass du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Und das, nichts anderes wird heute eigentlich noch gesucht in dieser Welt. Menschen, die Weisheit haben. Nicht auch noch eine Idee, wie man alles verändern könnte, sondern Weisheit, die zum Leben führt. Menschen, die in diese Seuche dieser Welt drin leben, die gar nicht mehr wissen, was ist denn jetzt noch wahr? Wo geht es eigentlich überhaupt noch lang? Die dich weise machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. ist nicht die Schrift, die von Gott eingegeben wurde, sondern alle Schrift ist. Und es drückt das Wort Gottes explizit aus, ist. Es ist alles von Gottes Geist gegeben. Deswegen hat alles Gottes Autorität. Deswegen brauchst du auch Gottes Geist, Timotheus, um in der Wahrheit Gottes zu leben. Selbst gesund zu werden an deinem Herzen, in deinem Denken und gesunden im Umgang mit deinem Vater im Himmel und dadurch aus diesem gesunden Umgang einen gesunden Umgang mit den Menschen um dich herum zu haben. Sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Form von Norm Gottes. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Gott macht keine halben Sachen. Am Kreuz sagt er, es ist vollbracht, es ist völlig abgeschlossen. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet, gerüstet. Zu jedem guten Werk. Wie liest du? Was du liest, weiß ich, sagt Jesus. Aber die Frage ist, wie liest du das Wort Gottes? Und ich sagte dann letzte Woche jemanden, der wieder von einem theologischen Seminar kam und wieder erklärt hat, was man alles verstehen kann. Ich sagte ihm, was mir fehlt ist, bei uns, in unserer Kultur, in der wir leben, Demut. Zu sagen, Leute, wir brauchen Demut vor Gott. Wir benötigen das wieder, dass wir ein Herz haben, das sagt, Herr, wir wissen es auch nicht, wir wissen es einfach nicht. Wir brauchen deine Weisheit. Wir benötigen deinen Geist, damit du uns in alle Wahrheit leitest. Und dazu noch ein Wort von Dietrich Bonhoeffer. Er sagte, es ist schade, dass wir in einer Kultur leben, die so tut, als hätte sie das Christentum erfunden. Es haben Menschen, mit denen ist es gestartet worden, die haben ihr ganzes Leben dafür geben müssen, um mit Jesus und in der Wahrheit des Wortes Gottes unterwegs zu sein. Und ihr Lieben, das ist mir so aufgefallen und es tut mir so weh auch für junge Menschen in unserer Kultur und für Migranten, die zu uns kommen und, dass es immer weniger Plätze gibt, an denen sie diese Wahrheit des Wortes Gottes einfach erleben dürfen auch. Menschen, die zusammensitzen und auch ehrlich sind und sagen, wir wissen manchmal auch nicht, aber wir wollen uns seinem Wort unterstellen, unter Leitung seines Geistes. Und er würde es schon deutlich machen, der Herr Jesus, was er wirklich möchte. Wir wollen nicht Jesus sagen, was wir eigentlich wollen, sondern wir wollen von Jesus wieder hören, was willst du eigentlich, ewiger Gott? Was willst du eigentlich? Und das mit anderen Worten hat dieser Mann ganz am Anfang, von dem ich sagte, geredet. Ne? Muss nur tun und glauben, was in einem schwarzen Buch drin steht. Und ich darf sagen, das ist gar nicht so einfach. Ich habe viele Fragen. Aber ich bin auch dankbar für einen geistlichen Vater, durch den ich mit zum Glauben kommen durfte, der mir half und sagte, Heinz, leg deine Fragen wirklich leer, lern es, die vor Jesus abzulegen. Und wie der Martin Luther sagte, ich komme an einer Stelle vorbei in der Schrift, die ich nicht verstehe, dann ziehe ich meinen Hut und gehe einfach weiter, bis ich eines Tages wieder zu dieser Stelle komme und plötzlich spricht sie. Und ich versuche nicht dort stehen zu bleiben und die Stelle so zu bearbeiten, dass er endlich passt. Sondern dass das Wort Gottes mein Leben bearbeiten darf. Dass es passend wird für das Reich Gottes. Und es braucht diese Welt ihr Leben. Weil dieses Bild gut passt. Am Siechhaus. Und ich übertrage das einfach über die Menschen, die ich treffe oft, die so voller Fragen sind und so zerschlagen, die gerne leben wollten, aber gar nicht wissen, wie das funktioniert. Und wir wissen es ja auch nicht, aber wir kennen den, der es weiß, der das Leben ist, Christus. Und so wollen wir uns segnen lassen von ihm, dass wir Menschen sind, die in der Wahrheit und im Geist unterwegs sein dürfen. Amen.